Friede, das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Äußerlich nicht und innerlich auch nicht. Gerade dann, wenn man das Gefühl hat, man ist ziemlich am Ende. Unser Thema heute begleitend zur Ausstellung, die Predigtreihe. Glaube heißt für mich, wo ich am Ende bin, da ist es Gott noch lange nicht. Da ist Gott noch lange nicht am Ende mit mir. Und dieses Bild, was wir jetzt sehen, das soll uns als Thema weiter durch den Gottesdienst begleiten. Der Wochenspruch, genau, der ist ganz wichtig, denn der passt nämlich auch so richtig gut zu unserem Thema heute, aus Matthäus 11, Vers 28.
Christus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Das gilt. Auch das begleitet uns noch in diesem Gottesdienst. Danke, Peter.
Bitte.
Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Jetzt ist eigentlich die Evangeliumslesung dran. Und wir hören jetzt das Evangelium mit der Predigt. Oder wir hören die Predigt mit dem Evangelium. Ich kriege das nicht mehr auseinander. Das gehört heute zusammen. Und es ist eigentlich das ganze 11. Kapitel des Johannesevangeliums. Zu unserem Thema.
Es lag einer krank.
Tja, so ist das Leben. Das passiert leider immer wieder.
Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria war es, die dem Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte.
Lazarus? Ach, das wird bestimmt einer aus der Bekanntschaft sein oder ein Bekannter eines Bekannten. Es tut mir leid, aber ja, an die Geschichte mit Maria, da erinnere ich mich. Das war doch eine tolle Sache, als sie damals zu Jesus kam und ihn mit dem Salböl die Füße salbte und mit ihren Tränen die Füße benetzte und mit ihren Haaren die Füße trocknete.
Deren Bruder Lazarus war krank.
Der Bruder. Kein Bekannter. Kein Bekannter eines Bekannten. Ganz nah dran. Wie schnell ist man bei was anderem? Ach Mensch, das ist hart. Arme Maria, arme Martha.
Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, dein Freund ist krank. Es ist sehr ernst. Bitte komm, bevor es zu spät ist. Jesus hatte Martha und Maria und Lazarus sehr lieb.
Merken Sie es? Das, was am Anfang erstmal so weit weg war, wenn man ganz schnell wieder bei einem anderen Thema ist, auf einmal ist es so ganz nah. Für Maria und Martha, auch für Jesus ganz nah. Und deswegen, ich bitte Sie, dass wir als Hörerinnen und Hörer, die wir diese Geschichte lesen, dass wir das Ganze uns bewusst machen, und mit nicht zu viel Abstand hören, wenn es jetzt weitergeht. Es ist eine Geschichte, die sehr nahe kommt, die sehr nahe geht.
Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten, wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus,
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben.
Dein Bruder wird auferstehen.
Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das?
Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.
Vielleicht eine kurze Vorbemerkung, bevor es weitergeht. Lazarus, das heißt übersetzt eigentlich so viel wie Gott hilft, so in unserem Namen. Gott hilft. Also Gotthilf war plötzlich krank geworden, unerwartet, plötzlich schwer krank, und die Schwestern hatten nach Jesus geschickt. Er würde bestimmt helfen. Ich meine, er hatte doch schon so oft geholfen, er hatte Menschen gesund gemacht. Er würde bestimmt kommen und auch Gotthilf seinem Freund helfen. Aber er kam nicht. Gotthilf starb und wurde in ihr Familiengrab gelegt, eine Grabkammer in Fels gehauen mit drei Steinbänken an beiden Seiten und an der Rückwand eine für Martha, eine für Maria, eine für Gotthilf. Und jetzt sage er, viel zu früh, viel zu jung, Jesus war nicht gekommen. Gott hatte nicht geholfen. Und was seine Schwestern erfahren hatten, das hat Martin Luther einmal mit dem Begriff des Deus absconditus beschrieben. Der abwesende Gott. Darunter hat auch er gelitten unter diesem Gefühl, wo ist denn Gott jetzt eigentlich? Gott wird nur bedrohlich abwesend erfahren und nicht als hilfreich nah. Es ist das, was wir vielleicht schon mal irgendwo in Psalm 22 gehört haben, was der Beter da herausschreit. Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Mensch, alles hätte so schön werden können. Und dann diese Krankheit. Klammer auf. Dieser Unfall, diese Trennung, diese Enttäuschung. Wie oft schon war es so, nicht nur bei Maria, Martha und Gotthilf, auch bei Steffen, bei Uli oder bei Petra, bei Hans oder wie wir alle heißen. Scheinbar viel zu spät kommt Jesus doch noch. Er kommt hinein mitten in diese Situation voller Schmerz, voller Trauer und voller Trostlosigkeit. Und genau in dieser Situation begegnet er Martha. Begegnet Martha ihm. Ach Mensch, wenn du doch nur da gewesen wärst. Mein Bruder wäre nicht gestorben. Mein Gott, warum warst du nicht da? Martha, dein Bruder wird auferstehen. Ja, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tag, ja. Ich höre regelrecht, wie sie das sagt. Ich sehe sie vor mir, wie sie da vor Jesus steht, den Blick zum Boden gewandt. Ja klar, das glaubt sie. Das war übrigens gar nicht mal so viel anders, als es heute bei uns ist. Es gab auch damals Menschen, es war nicht so selbstverständlich, an die Auferstehung zu glauben. Es gab gläubige Juden, zum Beispiel die Gruppe der Sadduzäer, die hielten die Gebote hoch, die hielten Gott hoch. Es war ganz wichtig, aber an die Auferstehung glaubten sie nicht. Andere, wie die Gruppe der Pharisäer zum Beispiel, die glaubten an die Auferstehung. Dass es etwas über den Tod hinaus bei Gott gibt. Und Maria und Martha waren wohl, ja, sie waren wohl dieser Gruppe der Pharisäer näher als den Sadduzäern. Und auch Jesus hatte doch immer wieder von der ewigen Gemeinschaft mit Gott geredet. Also, dann wird das doch wohl auch stimmen. Und doch,
in dieser Situation, da hält und trägt das jetzt und tröstet das gerade so herzlich wenig. Der Tod ihres Bruders ist so schmerzhaft, es tut weh. Und überhaupt, wie kann man sich da so sicher sein? So sicher, dass es der Gewissheit des Todes standhält. Denn der ist ganz gewiss, der ist ja vor Augen. Und in diese Gedanken mischt sich Jesus ein und sagt: Martha, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer mir vertraut, wer sich mir anvertraut, der hat schon jetzt das ewige Leben, lebt in der Gemeinschaft, in der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und er wird auch leben, wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird den ewigen Tod garantiert nicht sehen. Glaubst du das? Und ich sehe, wie sie vorsichtig ihren Blick hebt und wie sie Jesus in die Augen schaut und dann sagt: Ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der von Gott gesandte Retter, der uns aus dem rettet, der uns aus dem rettet, was uns zerstört. An dir kann ich das festmachen. Du bist der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, um uns aus allem zu retten, was uns zerstört. Und diese Begegnung gibt dir Kraft. Aus diesem Gespräch schöpft sie etwas, was so vorher nicht da war, was sie sich selber nicht geben konnte. Da ist etwas passiert. Und dann steht sie auf. Ja, vielleicht steht sie nicht nur auf und läuft, sondern sie rennt vielleicht zurück zu ihrer Schwester Maria. Denn die braucht diese Hoffnung jetzt ganz genauso wie sie. Und die ist noch viel kraftloser in ihrer Trauer, weil wahrscheinlich auch etwas sensibler noch als sie. Und sie ist echt am Boden. Maria ist am Boden. Das merken wir, wenn wir weiterlesen, wenn wir weiter hören.
Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihrem Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm:
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach:
Wo habt ihr ihn hingelegt?
Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh es. Und Jesus konnte seine Tränen nicht zurückhalten und fing an zu weinen. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt? Einige aber unter ihnen sprachen: Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach:
Hebt den Stein weg.
Herr, er stinkt schon. Er liegt schon seit 4 Tagen.
Habe ich nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes schauen?
Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber rief er mit lauter Stimme:
Lazarus, komm heraus!
Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen. Und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen:
Löst die Binden und lasst ihn gehen.
Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn.
Das ist doch super, oder? Wie viele wünschen sich genau das, dass irgendwie nochmal das Rad der Zeit zurückgedreht wird und dass man den geliebten Menschen nochmal in seiner Mitte, an seiner Seite haben kann. Aber das ist nicht unsere Geschichte. Das erleben wir so nicht. Und das bleibt, ist und bleibt auch ein Sonderfall, der uns als solcher erstmal nichts, aber auch gar nichts bringt. Warum macht Jesus das? Das ist doch einerseits erstmal ziemlich schräg und andererseits, wie gesagt, löst es überhaupt nichts von unserem Grundproblem. Auch von seinem nicht. Gott hilft Lazarus, wird eines Tages früher oder später wieder sterben und er wird irgendwann auf dieser kalten Steinbank in diesem selben Grab wieder liegen, vielleicht daneben seinen Schwestern Martha und Maria. Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem Tod bleibt auch nach dieser Aktion. Für Lazarus, für Maria und Martha und auch für uns. Es wird weiter gestorben. Und zum Teil sitzen wir heute deswegen auch hier. Wer das Johannesevangelium liest, der wird immer wieder bemerken, wenn es um ein Wunder geht, wenn ein Wunder beschrieben wird, dann ist das Wunder nicht einfach beschrieben und fertig, sondern dann wird darauf hingewiesen, dass hinter diesem Wunder und in diesem Wunder noch etwas ganz anderes steckt, dass es noch viel tiefer, viel weiter reicht und geht, als nur, dass es um dieses Wunder geht. Es weist noch auf etwas ganz anderes hin. So eben auch hier. Diese Aktion mit Lazarus ist kein Selbstzweck. Sie ist nur Auftakt für etwas, das viel weiter geht und viel weiter reicht. Und so ist diese Geschichte hier und diese Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben von Jesus, ist diese Aussage nicht einfach jetzt zu Ende, die Geschichte ist gehört und gut ist, sie ist erlebt und fertig. Nein, sie geht jetzt erst richtig los.
Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die Hohenpriester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen:
Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute.
Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen:
Ach, ihr wisst gar nichts. Es ist doch besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe.
Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten.
Damit ist die Geschichte jetzt scheinbar wirklich vorbei. Es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und das hat ein ganz anderes Thema. Da steht dann nicht mehr einfach drüber, ich bin die Auferstehung und das Leben, sondern da heißt es: Jesus, jetzt bist du bald am Ende, du wirst sterben. Du sollst sterben. Und dafür werden wir sorgen. Das, was jetzt ins Rollen kommt, das ist der Wirklichkeit, also dem, was wir erleben, viel näher als das, was wir vorher gehört haben. Die Sache mit Lazarus hatte allerdings das fast zum Überlaufen gebracht. Die religiösen Führer gaben den Befehl, wenn jemand weiß, Vers 57, Kapitel 11, Johannes Evangelium, wenn jemand weiß, wo er ist, dann soll er es anzeigen, damit wir ihn ergreifen können. Und Jesus wusste es. Und er versuchte, seine Jünger darauf vorzubereiten. Er sagte es ihnen mehrmals: Sie werden mich ergreifen, sie werden mich verurteilen, sie werden mich umbringen, und ich werde auferstehen. Das heißt, und jetzt bitte ich alle, die vielleicht ein bisschen weggelegt sind, ganz genau zuzuhören. Das heißt, Jesus taucht nicht nur in das Mitleid von Martha und Maria ein, weint mit ihnen. Er ist nicht nur erschüttert und innerlich bewegt, dass es ihm selber die Tränen in die Augen treibt und er weinen muss, was der Tod im Leben dieser Familie angerichtet hat. Sondern er bekommt, ausgehend von dieser Geschichte, die wir eben gehört haben, selbst am eigenen Leib, das ab, was es heißt, von der Wucht der Schmerzen und des Leides getroffen zu sein. Er bekommt selbst Sterben und Tod ab. Und er kennt selber die Ohnmacht, wenn man am Ende ist und einfach gar nichts mehr zu tun, also gar nichts mehr tun kann scheinbar. Wenn man am Ende ist. Und er taucht voll ein in diese Wirklichkeit von Angst, Ohnmacht, Verzweiflung, die nicht nur mit dem Sterben verbunden ist, sondern auch mit vielen anderen Erfahrungen, wo man am Ende ist. Er kennt das. Er kennt das. Dass alles über einen zusammenbricht. Dass nichts mehr geht. Dass scheinbar nur alles schief geht, daneben geht oder zu Ende geht. Er erlebt das. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Nicht an der Auferweckung des Lazarus entscheidet sich das, ob das wahr ist oder nicht. Nicht daran, ob da mal einer irgendwann vom Tod zurückgekehrt ist, was ja so wünschenswert wäre für uns, der Jahre später dann aber wieder in demselben Grab liegt. Nicht daran liegt es, hängt es, ob das wahr ist, ich bin die Auferstehung, das Leben, dass Jesus das ist. Entscheidend ist, dass der, der das sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, selbst durch Hoffnungslosigkeit und Tod gegangen ist und lebt. Dass der diesen Psalm 22, von dem ich gesprochen habe, ihn selber gebetet hat am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ein Satz aus diesem Psalm und lässt ihn praktisch den ganzen Psalm mitbeten. So war das damals. Ein Satz dieses Psalms war der ganze und man hörte das mit, man kannte das. Entscheidend ist, dass er daran nicht hängen geblieben ist, dass er das erlebt hat. Entscheidend ist, dass er die Auferstehung in Person ist für uns. Glaubst du das? Glaube ich das? Als ich Anfang 20 war, da hatte ich überall Knubbel. Und das, was ich jetzt erzähle, zeigt, wie wichtig es ist, diese Frage, glaubst du das? Ich war 21. Und hatte mein Leben vor mir und ja, alles, was da so war. Und dann diese Knubbel und Schmerzen überall. Und sie untersuchten Stück für Stück, um rauszukriegen, was das ist. Sie nahmen das sehr ernst. Und ich hatte eine Schweineangst. Ich hatte eine Panik ohne Ende. Und ich konnte gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Worauf schaust du? Auf die Krankheit? Carsten, schaust du auf das, was dich kaputt zu machen droht? Auf das, was jetzt am Unglück vielleicht über dich hereinbricht und was Wünsche und Sehnsüchte und Hoffnungen zunichte macht? Schaust du auf die Angst, die du gar nicht mehr abschütteln kannst, die immer da ist? Oder schaust du auf mich, auf Jesus? Auf Kreuz und Auferstehung. Glaubst du das, was du gelernt hast in den letzten Jahren? Dass du nicht zu kurz kommst bei mir. Dass selbst wenn du jetzt sterben müsstest, auch in jungen Jahren, ich für dich sorge, für dich da bin, in Zeit und Ewigkeit. Ich, dein liebender Herr und Vater, du mein liebes Kind und ich für dich da. dieser Stelle. Nein, vielleicht die nächste Karte erstmal wieder. Das war im Grunde genommen die Frage, die sich damit verband, auch hinten nochmal zu sehen und als Karte nachher gerne mitzunehmen. Mein Leben hat nicht nur ein Ende, sondern hat ein Ziel. Und was auf der Karte hinten draufsteht, lese ich mal vor. Ich bin nicht geschaffen, um zu sterben, sondern um zu leben. Mit Christus, mit Gott verbunden, alle Tage bis ans Ende und über meine Tage hinaus ewig. Glaubst du das? Was du da gelernt hast in deinem Herzen. Und da war ich wie Maria oder wie Martha. Der Blick war nach unten gewandt und ich habe ihn ganz vorsichtig aufgehoben und habe gesagt, ja Herr, hilf mir bitte, das zu glauben, ich will das glauben. Und in diesem Moment konnte ich ruhiger werden. Nach Wochen der Panik wurde endlich Ruhe und Frieden Stück für Stück und ich konnte weitergehen. Gott sei Dank, ohne dass es etwas Schlimmes war. Mich beeindruckt es, ich habe es mehrfach erlebt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass Menschen aus diesem Glauben, aus dieser Hoffnung, aus diesem Vertrauen heraus wirklich Kraft geschöpft haben für ihr Leben und auch für ihr Sterben. Und noch beeindruckender finde ich, dass das nicht nur für mich eine ganz wichtige Erfahrung war und für andere auch, sondern mich beeindruckt hat, dass Menschen daraus Kraft schöpfen, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Ich habe vor einigen Tagen etwas gelesen von Cesar Moderazzi, das ist ein Mann aus Südafrika. Der war in jungen Jahren, hat er eine Jugendorganisation in Südafrika geleitet. Und in den 70er Jahren war eine Zeit der Apartheid. Er selber hatte einen Unfall gehabt als ganz junger Mensch und hatte ja ein Bein verloren. Bei den Schülerdemonstrationen wurde scharf geschossen auf die Schüler. Und Obazi erzählt, dass er mit sich gerungen hat. Soll er jetzt mit seinen Schülern auf die Straße gehen? Er kann nicht wie sie, wenn irgendwas passiert, einfach schnell wegrennen. Und sich in Sicherheit bringen. Und er hat sich gefragt, was können sie mir aber eigentlich schon tun? Sie können mich erschießen. Und darauf bin ich nicht scharf, da habe ich richtig Angst vor. Aber wenn, dann werde ich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen und meinen Jesus können sie mir nicht nehmen. Das Leben, das er schenkt, können sie mir nicht nehmen. Und meine Schüler brauchen mich. Meine Schüler brauchen mich. Wir wissen heute, wie wichtig dieser Einsatz von solchen Leuten war, wenn man weiß, was mittlerweile in Südafrika positiv an Entwicklung geschehen ist. Die Hoffnung auf den Himmel machte ihn zu einem mutigen Hoffnungsarbeiter auf dieser Erde für die anderen Menschen und hat so gesellschaftlich, politisch etwas verändert. Und wissen Sie, das wünsche ich mir für mich auch. Dass ich für mich so eine Stärke, so eine Hoffnung habe, dass ich mein Denken, mein Reden und mein Handeln im Leben auf Jesus gründe und dass das mein Handeln, mein Denken, mein Reden bestimmt. Aber dass ich auch weiß, wohin mein Weg mit Jesus führt und dass mein Ziel klar ist. Die nächste Karte bitte. Gott hat das erste und das letzte Wort über mein Leben. Das hat weder Schuld noch Enttäuschung. Das hat weder Ungerechtigkeit noch Tod. So möchte ich leben. Dafür stehen Kreuz und Auferstehung.